Pascal, mal Hand aufs Herz. Wenn dein Auto ein neues Software-Update braucht, freust du dich dann eigentlich wie bei einem neuen Smartphone-Feature oder bekommst du dann eher Schweißausbrüche? Wie sieht's da bei dir aus?
Na, der große Unterschied ist ja schon mal, mit meinem Smartphone muss ich dafür nicht in die Werkstatt fahren. Mit meinem Wagen müsste ich das wohl noch machen.
Hast du noch so ein altes Auto?
Ja, so alt ist das nicht, aber ich glaube, so alt müssen Autos auch nicht sein, damit das noch nicht funktioniert.
Nee, genau. Aber die Frage zielt ja so ein bisschen, wie gesagt, auf das heutige Thema ab. Wir wollen wieder über Software sprechen heute. Software wird ja, und das wissen ja unsere lieben Zuhörerinnen natürlich auch, zum zentralen Differenzierungsmerkmal im Fahrzeug. Aber nicht jedes Software im Fahrzeug muss auch individuell sein. Und genau hier setzt eine neue Initiative der Autobranche an, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Denn 11 OEMs und Zulieferer, darunter Schwergewichte wie Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Bosch und Continental, um nur einige zu nennen, die haben letzte Woche ein gemeinsames Memorandum of Understanding unterzeichnet, und zwar auf dem uns und auch unseren Zuhörern sicherlich bekannten Automobilelektronik-Kongress in Ludwigsburg. Da wirst du gleich sicher noch ein bisschen was zu erzählen, denn du warst vor Ort. Die haben dort, wie gesagt, diese Absichtserklärung unterzeichnet, und diese Absichtserklärung, die zielt eben auf das Thema Software-Defined Vehicle, auf das Thema Fahrzeugsoftware. Und in erster Linie ist das Ziel die Entwicklung von nicht differenzierender Fahrzeugsoftware und, wie die Partner das nennen, vorwettbewerblich. Also all das, was sozusagen im Fahrzeug steckt an Software, die jetzt vielleicht nicht für jeden auf den ersten Blick ersichtlich sind und wo man sich als OEM auch am Ende des Tages nicht unbedingt differenzieren kann am Markt. Und das Ganze soll, und das ist auch ganz wichtig bei dieser Initiative, eben auf Open-Source-Basis passieren, also auf einer, ja, sag ich mal, geteilten Verantwortung und der technologischen Entwicklung für die Funktionen, die da eben durch entstehen. Und das Ganze wird koordiniert vom Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, also auch ein gewisses Schwergewicht in der deutschen Automobilbranche, was dahinter steckt. Und die tatsächliche Arbeit, die soll passieren in, oder diese Arbeit an diesem neuen Core-Stack, die soll passieren in der Projektgruppe S-Core der Eclipse Foundation, also einer Organisation, die sich mit offenen, kollaborativen Softwareprojekten bestens auskennt. So, was ist jetzt eigentlich ganz konkret geplant? Bis nächstes Jahr, 2026, da soll dieser sogenannte Core-Stack eben entstehen, und der, wie ich es ja schon angedeutet habe, der wird sich mit Software beschäftigen, die so im Bereich Middleware, Betriebssystemkomponenten, da geht es um Kommunikationsdienste, Diagnosefunktionen, sowie so Schlüssel- und Speichermanagement. Ja. Also so ein bisschen die Basisarbeit am Software-Defined Vehicle soll in diesem Core-Stack am Ende des Tages entstehen. Wichtig eben, es geht hier um sozusagen die unsichtbare Software, also alles das, was der Kunde nicht direkt wahrnimmt, aber für die Funktionalität und die Sicherheit des Fahrzeugs am Ende essentiell ist. Und dieser Core-Stack, der soll sich in erster Linie erstmal um das Thema autonomes Fahren kümmern. Und da spielt natürlich Funktionalität und Sicherheit eine ganz große Rolle. Da geht es vielleicht nicht am Ende des Tages so um ein neues Software-Feature, was vielleicht den Kunden zu einem Kauf bewegt oder vielleicht irgendwie ihn unterhält, sondern das ist wirklich natürlich die Kernfunktion eines Fahrzeugs. Das ist auch der Bereich, und haben wir ja hier im Podcast ja auch schon viel drüber gesprochen, wo sich dann das Auto am Ende des Tages auch vom Smartphone, über das wir ja eingangs kurz gesprochen haben, ja auch unterscheidet, und wo es natürlich auch am Ende des Tages um überlebenswichtige Funktionen geht, weswegen man ja diese Analogie mit dem Smartphone auf Rädern ja nicht unbedingt immer so aufrechterhalten kann. Das Ganze eben soll gemäß des Open-Source-Ansatzes eben modular, offen und auch erweiterbar für neue Partner auch werden. Der strategische Hebel ist hier Open Source, ganz klar. Es geht um schnellere Entwicklung. Time to Market haben wir an der Stelle auch schon viel drüber gesprochen. Es geht um eine bessere Interoperabilität. Es ist einmal, das Wort ist immer schwer auszusprechen, aber ganz wichtig an der Stelle. Standards ist eins der wichtigen Themen der Branche, die hier etabliert werden soll. Und natürlich auch in der aktuellen Phase geht es um geringere Kosten bei der Entwicklung dieser Plattform beziehungsweise dieser Software. Man setzt statt langer Spezifikationsphasen ganz klar auf den Code-First-Ansatz. Also es geht um lauffähige Software, die dann auch sofort einsetzbar ist. Ist das Thema Standardisierung und weniger Entwicklungszeit im Vordergrund. Und dieser Stack soll eben auch an bestehende Standards, die es schon gibt, wie zum Beispiel AUTOSAR oder COVESA, eben auch anschlussfähig sein. Ne? Also ein möglichst anschlussfähiger, also Schnittstellen zu den gängigen Systemen, die es bereits gibt. Also dass man hier jetzt nicht was komplett Neues entwickelt, was dann auch mit den bestehenden Systemen und Architekturen auch überhaupt nicht kompatibel ist. Also da denkt man schon eigentlich sehr in dem laufenden Prozess. Vielleicht noch einen Kommentar vom VDA-Geschäftsführer Markus Bollig, bevor wir so ein bisschen in die Diskussion gehen. Da können wir sicherlich daran anknüpfen. Er hatte nämlich gesagt, heute müssten Zulieferer Software für jeden OEM im Prinzip individuell integrieren. Das ist ein enormer Aufwand. Und er sagt jetzt, mit einem gemeinsamen Stack können wir diese Vielfalt drastisch reduzieren. Das spart Kosten und schafft Freiraum für echte Differenzierung. Ja. Pascal, was ist so deine Einschätzung? Was meinst du? Mein erster Gedanke ist, diese Initiative, die ja erstmal sehr positiv klingt und auch sehr richtig in die richtige Richtung geht, kommt eigentlich, finde ich, 5 Jahre zu spät. Was meinst du? Was ist deine Sicht der Dinge?
Ja, es ist, wie du sagst, also mein Gedanke ist jetzt erstens, wir reden da gerade über Memorandum of Understanding. Ja, das heißt, das ist jetzt erstmal die Absichtserklärung und wir wissen auch, dass aus Absichtserklärungen auch dann am Ende nicht immer Praktisches und Fruchtbares werden muss. Sei an der Stelle natürlich zu hoffen, dass das auch hier in dem Fall anders aussieht. Aber wie du sagst, ja klar, es ist halt etwas, es ist so ein bisschen eine Entwicklung, die hat einfach auch ein paar Jahre gedauert in der Einsicht. Ja, ich erinnere mich jetzt gerade, vor ein paar Jahren ist glaube ich, Carrier und Volkswagen sind der Eclipse Foundation beigetreten und haben groß angekündigt, einen Teil ihres Quellcodes zu veröffentlichen. Da ging es auch genau um diese nicht differenzierenden Software-Merkmale. All das, was eben nach Standardisierung schreit im Grunde, das ist jetzt, Janik, korrigier mich, ich glaube, das muss gute 3 Jahre, 2, 3 Jahre irgendwie her sein. Das war ja schon so ein bisschen die Entwicklung war abzusehen. Und wir haben uns in letzter Zeit so unglaublich häufig, Janik, über Geschwindigkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit und Speed unterhalten. Ich glaube, man hat in der Autoindustrie einen zentralen Fehler gemacht. Und der zentrale Fehler war, aus der Kultur der Vergangenheit heraus all das rund ums Fahrzeug perfekt zu beherrschen, rund um das Thema Hardware-Fahrzeug, das Thema Fahrzeug als mechanisches, mechatronisches Konstrukt, dass man im Prinzip mit der Maßgabe auch an das Thema Software rangegangen ist, das müssen wir doch auch alles selber machen, das müssen wir auch alles hinkriegen, das wird ja wohl gehen. Und dann schnell den Fehler gemacht haben, festzustellen, dass Software erstens eine ganz andere Welt mit ganz, ganz anderen Skills, ganz anderen Zyklen, ganz anderen Mechanismen und Prozessen ist. Und hat dann, glaube ich, ein bisschen zu lange für die Einsicht gebraucht, dass man nur dann ein richtiges Software-Defined Vehicle auf die Straße stellen kann, wenn man es auch schnell schafft, diesem Thema Software Herr zu werden. Da würde ich dir zustimmen, diese Einsicht, an der man jetzt offensichtlich aktuell ist, und da sage ich ja gleich auch nochmal 2 Sätze zum besagten Automobilelektronik-Kongress, dass man an dieser Stelle jetzt einfach vielleicht ein paar Jahre zu spät ist. Aber das war eine Lernkurve, die vielleicht erklärbar ist, warum man sie durchgemacht hat. Ist das jetzt in Sachen Konkurrenz, vielleicht auch internationaler Konkurrenz, eine Lernkurve, die jetzt besonders praktisch war, sie durchgemacht zu haben? Weiß ich jetzt nicht. Ja? Also das wird sicherlich ein paar Jahre gekostet haben.
Ja. Naja, also was man ja auch dazu sagen muss, wenn du schon das Thema internationale Konkurrenz ansprichst, ist natürlich auch die Einsicht, dass andere große Player wie zum Beispiel Google ja in den letzten Jahren immer weiter vorgedrungen sind in die Fahrzeugarchitektur. Also wirklich nicht nur, ich meine, angefangen mit Android Automotive, beziehungsweise das sozusagen die HMI, die Schnittstelle sozusagen zu den sichtbaren Funktionen, die Smartphone-Spiegelung am Ende des Tages. Damit hat es ja angefangen und es geht immer weiter. Jetzt breiten sich immer stärker im ganzen Infotainment aus und viele OEMs setzen natürlich eben auch auf die Lösung von der Stange vielleicht an der Stelle. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen jetzt. Wir wollen so sozusagen den Core des Fahrzeugs, also die Basisarbeit, die soll schon weiterhin noch in der Hand der OEMs stehen und gerade eben auch bei fahrzeugkritischen Funktionen jetzt nicht das auch noch aus der Hand zu geben, sondern hier ein Gegengewicht zu eben den US-Tech-Giganten und vielleicht auch zu den chinesischen Playern. Also es ist zwar die Aussage, es ist international offen, es soll natürlich internationalisiert werden, es sollen weitere Partner an Bord kommen, auch aus Asien und aus China. Ob das dann so kommt, das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich, weil man sich sicherlich hier doch eher ein Gegengewicht vielleicht auch zu den großen Playern erwartet. Aber man muss natürlich auch sagen, viele der deutschen OEMs stecken ja auch schon, haben wir an dieser Stelle ja auch schon viel drüber gesprochen, stecken ja auch schon in Projekten mit chinesischen OEMs. Denke nur an Volkswagen mit Xiaopeng in China. Also da wird es dann wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht so sein, dass man die da völlig raushalten kann, sondern da das wird sich auch, sage ich mal, atmend weiterentwickeln, das ganze System. Was ich jetzt, bevor wir so ein bisschen über den größeren, über ein paar andere Trends vielleicht sprechen oder was du auch beim AIK mitbekommen hast, sprechen wollen, ich würde ein Thema nochmal ansprechen, was auch interessant ist und vielleicht auch ein Problem darstellt, so wie die Initiative jetzt angelegt ist. Und dieser Open-Source-Ansatz könnte natürlich am Ende des Tages auch wieder dazu führen, dass man sich doch wieder vielleicht in einem Klein-Klein irgendwie verliert, dass dann die OEMs und die einzelnen Hersteller da wieder ihre eigenen Schnittstellen oder Lösungen irgendwie präferieren und man dann doch wieder nicht so richtig vorkommt und vorankommt und sich vielleicht in einem inkrementellen Prozess dann doch verliert. Mhm. Da ist es ganz interessant und das hat auch der Softwarefachmann und Ex-Conti-Manager Martin Schleicher, den viele ja auch aus vielen Veranstaltungen, auch aus unserem Ökosystem sozusagen kennen, gesagt, dass eben die Eclipse Foundation an dieser Stelle mit ihrer S-Core-Projektgruppe eben die Regeln ganz klar vorgibt. Die sind ja auch, die haben sich die Mitglieder ja auch darauf verständigt ein ganz klares Framework vorgeben, wie das Ganze dann auch zu laufen hat und dass man dann doch nicht wieder jeder sein eigenes Süppchen am Ende des Tages kocht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz und ich finde auch, so wie man das in der letzten Zeit auch so mitbekommen hat, die Eclipse ist da sehr profiliert und will da auch, oder das, was wir auch so ein bisschen mitbekommen haben, auch schon in den letzten Wochen und Monaten, sich da etablieren und da als, sage ich mal, Enabler und eben auch als Akteur, der das Ganze auch forciert, positionieren. Ich habe schon das Gefühl, dass das nicht nur so ein wir machen mal irgendwie Lippenbekenntnis ist, sondern dass da wirklich gearbeitet wird, sage ich mal, und dass es da auch ganz klare Vorgaben gibt, wie so ein Projekt auch zu laufen hat. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, auf dem sich das jetzt entwickeln kann.
Definitiv, nehme ich auch so wahr, ganz klar. Und du hast es gerade gesagt und vielleicht schauen wir da mal so ein bisschen drauf. Das Ganze wurde eben auch verkündet im Rahmen des Automobilelektronik-Kongresses, sicherlich einer der renommiertesten Fachkongresse, Networking-Kongresse rund um das Thema Automobilelektronik, Architekturen und damit natürlich auch in den jüngeren Jahren vor allem rund um das Software-Defined Vehicle, weil es da natürlich ganz stark um neue Architekturen, aber auch um neue Denkweisen geht und das vielleicht auch so ein bisschen das, ja, was dieses Jahr auch der Automobilelektronik-Kongress gezeigt hat. Ich war da und will jetzt gar keine Kongress-Nachlese machen. Das ist vielleicht auch irgendwie im Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann gar nicht so interessant, sondern eher natürlich mitbringen, wo eigentlich so ein bisschen die Diskussion in der Branche gerade steht. Und da finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, dass das ganze Thema Kollaboration und Zusammenarbeit, und zwar intern sowie extern, komme ich gleich zu, was ich damit meine, eigentlich über allem stand. Ja? Intern zum Beispiel, das ist auch sehr stark in vielen Vorträgen, zum Beispiel an einem der Vorträge von Mercedes-Benz, zum Beispiel um den DevOps-Gedanken im Bereich Embedded Software ging. Ja? Also dass es da tatsächlich ganz stark darum geht, wie man eigentlich intern jetzt bereichsübergreifend, siloübergreifend, da wo es in der Vergangenheit diese ganzen Silos gegeben hat, man heute es schafft mit agilen Methoden, die aus der Softwareentwicklung und so weiter kommen, DevOps-Prinzip, Agilität, dass man das jetzt auch auf das Thema Fahrzeugentwicklung und Embedded überträgt, damit man eben auch, echtes, sozusagen auch echte Geschwindigkeit und echten Speed eben auch auf diese ganzen Themen bringt, die wirklich direkt im Fahrzeug laufen. Da gibt es ja bislang, ist das noch ein großer große Trennung, wenn wir jetzt mal wirklich an solche IT und Software-Themen wie CI, CD, also Continuous Integration, Continuous Deployment, OTA Updates, also diese ganzen Themen, du bist eingestiegen mit dem Thema OTA, ja, Over-the-Air Updates, dass das eigentlich nur geht, wenn man auch die gesamte Fahrzeugsoftware und das ganze Embedded-Thema, ja, wenn man das genauso agil denkt, ja, und genauso mit DevOps-Prinzipien denkt und Verantwortlichkeiten denkt. Das ist schon immer eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Das ist so das Thema interne Zusammenarbeit erstmal, ja, weil für dieses ganze Thema, und das stand auch so über allem, ja, man muss einfach das Thema Software-Defined Vehicle, muss man einfach neu denken. Neue Regeln, neue Rollen, neue Verantwortlichkeiten. Und das meine ich ja, wir haben es gerade eben besprochen, diese Erkenntnis kommt vielleicht ein paar Jahre zu spät. Vielleicht kann man auch nicht mal groß vorwerfen, dass diese Erkenntnis vielleicht nicht sofort da war, als man sozusagen vom Hardware-Defined Vehicle zum Software-Defined Vehicle übergegangen ist. Weil es natürlich auch die Branche an einer Stelle erwischt hat, an der man vielleicht noch nicht die große Expertise hatte. Aber, und das ist jetzt so mein Eindruck, diese Erkenntnis, die ist jetzt glasklar da, die liegt jetzt auf dem Tisch. Jeder Vortrag auf diesem Kongress hat das Thema branchenübergreifende Collaboration ins Zentrum gerückt. Und sei es von KI-Architekturen, wo man irgendwie auch bereichsübergreifend, aber auch unternehmensübergreifend, branchenübergreifend zusammenarbeiten muss, um da eine gemeinsame Basis zu schaffen, bis hin zu dem Punkt, wie von dir ja dann skizziert, zum Thema Software-Defined Vehicle und Basis-Software, Middleware, die eben nutzbar ist über die gesamte Branche hinweg. Das sind jetzt wirklich so die Tendenzen, die man jetzt auch glasklar sehen kann. Das hat auch Ricky Hudi, ehemaliger Audi-Mann, der beim Automobilelektronikkongress der Vorsitzende des Fachbeirates ist, der hat auch nochmal ganz klar in seinem Fazit betont, dass das Software-Defined Vehicle eine neue Kultur der Interdisziplinarität, Standardisierung und Kollaboration erfordert. Hm. Und hat auch ganz klar dazu aufgefordert, die Branche genau in diesen drei Bereichen einfach nochmal besonderes Augenmerk drauf zu legen. Und das war wirklich so der, ja, muss man sagen, eigentlich das Fazit dieser ganzen Veranstaltung und deswegen ja auch nicht ohne Grund so ein Memorandum of Understanding, was dort vorgestellt wurde, ist kein Zufall. Aber tatsächlich, und auch das hat man schon gehört, auf der Bühne ist schon zu dann ganz anderen Themen, vielleicht wo es auch wirklich eher um Chip-Architekturen geht, ist schon auch darüber gesprochen worden, dass man nicht vielleicht im nächsten Jahr auf dem Kongress auch in die Richtung ein Memorandum of Understanding mal aufsetzen müsste oder bis dahin, um auch bei dem Thema eine gewisse Standardisierung reinzubringen. Also dieser Tenor, dass es eben nur gemeinsam geht, der stand eigentlich über allem. Mhm. Ja. Und die Erkenntnis, die kann man jetzt sehen, die kann man an solchen Aktionen wie der Initiative S-Call, kann man die sehen. Aber dringend notwendig ist sie natürlich auch, ja, kein Zweifel.
Mhm. Ja, ich glaube, es gibt noch einen anderen Treiber und einen anderen Motor, der jetzt auch eigentlich auf der Hand liegt. Da ist es jetzt, zähle ich jetzt auch keine Neuigkeit, aber es ist einfach das Thema Kosten auch am Ende des Tages. Also ja, sich sozusagen die eigenen Schnellboote zu bauen und die eigenen Organisationen zu bauen, so wie es ja ein Volkswagen mit Cariad versucht hat, haben wir an dieser Stelle auch schon viel drüber gesprochen, warum das nicht geklappt hat. Das ist vielleicht gar nicht die Idee gewesen, sondern vielleicht sozusagen die Ausführung und die Gegebenheiten im Konzern. Aber ich glaube, es ist einfach auch die momentane Situation, die Wettbewerbssituation, die geopolitische Situation, die Finanzsituation von vielen Unternehmen, die natürlich auch einfach dazu zwingt, momentan noch stärker auch auf das Thema Kooperation und ja, wir verteilen das, die Herausforderung Software im Fahrzeug auf mehrere Schultern. Jeder bringt die Expertise ein, die er an Bord hat und die dann vielleicht auch gerade in den Bereichen, wo es jetzt auch nicht so sehr darauf ankommt, ist das jetzt ein Audi, ist das jetzt ein Mercedes, ist das jetzt ein VW? Ne? Also das ist das genau das, was wir in dieser Initiative ja sehen. Bei der Basisarbeit eben, die eben am Ende des Tages auch kein Kunde zu Gesicht bekommt, an der Stelle da zusammenzuarbeiten und schneller etwas auf die Straße zu bekommen. Ich meine, man muss jetzt auch wieder so ein bisschen einschränkend sagen, schneller auf die Straße bekommen, heißt jetzt natürlich auch, nächstes Jahr soll schon erst dieser Core-Stack eben stehen, den diese Initiative dort entwickeln will. Aber wirklich zur Serienreife, dann dauert es dann wahrscheinlich nochmal ein paar Jahre, also 4, 5 Jahre. Das ist in der Branche tatsächlich jetzt, würde ich mal sagen, gar nicht so, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass es dann nochmal dauert. Aber es sind natürlich doch wieder Zeiträume, über die wir dann sprechen, bis sowas dann auch wirklich mal in einem Fahrzeugprojekt umgesetzt wird. Wo man dann schon wieder sagen könnte, ist das nicht doch auch wieder alles, dauert das nicht alles schon wieder zu lang? Und da kommt dann wieder die Frage, hätte das nicht vor 5 Jahren schon passieren müssen, damit wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir davon profitieren können und auch gegenüber anderen Playern wie einem Tesla oder wie chinesischen Autoherstellern einfach da auch auf Augenhöhe zu sein. Also das ist jetzt so ein bisschen die Frage, aber für mich ganz klar eben auch neben dem Geschwindigkeitsthema eben auch das Kostenthema, was da ganz klar eine Rolle spielt.
Definitiv, was ich noch ganz spannend finde, ist, das hat die Elektrobit-Chefin Maria Anhalt in ihrem Vortrag nochmal deutlich gemacht. Und das fand ich einen sehr spannenden Aspekt, nämlich, dass sie hat so ein bisschen aufgezeigt, wie eigentlich die unterschiedlichen Software-Defined-Vehicle-Strategien weltweit aussehen. Mhm. Und hat dann so ein bisschen skizziert, dass in den USA vor allem sehr UX-getrieben, also sehr, sehr nutzerzentriert getrieben wird diese Diskussion dort geführt, technologisch, dass da sehr stark um Individualisierung geht, sehr stark als so eine Customer Centricity hat. Das fand ich ganz, ganz spannend, während halt China vor allem so ein Value-First-Ansatz fährt, massive Skalierung über volumenstarke Plattformen. Und das sind so ein bisschen China setzt jetzt vor allem beim Software-Defined Vehicle auf die große Skalierung, die große Verbreitung. Die USA sehr stark auf den Nutzer und auf das Thema Nutzererlebnis. Denkt man mal an Tesla, ja, wirklich so ein sehr integriertes Verständnis von Software und Hardware. Und sie sagt dann eben auch, dass Europa jetzt nun auch seinen eigenen Weg dort finden muss und seine eigenen Stärken ausspielen muss. Zum Beispiel beim Thema Sicherheit, beim Thema Integrationstiefe, beim Thema Normierung, Standardisierung, kann Europa eben auch seinen eigenen Weg, seinen eigenen Zugang zum Software-Defined Vehicle finden und muss aber auch seine eigenen Stärken, die Stärken des Standortes hier, des europäischen Standortes, muss man auch ausspielen. Und ich denke, da kann auch dieser Kollaborationsansatz, dieser Speed durch gemeinsame Arbeit, kann da auch genau so ein Schwerpunkt sein.
Ja, ja, und du hast dann ja noch parallel die Diskussionen und die Entwicklung rund ums autonome Fahren und natürlich um den Antrieb der Zukunft. Das ist ja, haben wir hier jetzt auch schon häufig diskutiert. Das sind ja so parallele Diskussionen, die natürlich mitgedacht werden müssen, wenn es ums SDV am Ende des Tages geht. Weil gerade beim autonomen Fahren, ich hatte es ja gesagt, dass sich die Initiative da jetzt erstmal auf diese Funktionalitäten eben auch konzentriert. Und da ist jetzt ja auch spannend, wie sich das weiterentwickelt. Eben auch, in welche Richtung das Ganze ist. Gehen wir jetzt beim autonomen Fahren eher in sozusagen die On-Demand-Mobilität, eher um den öffentlichen Verkehr am Ende des Tages, oder wird sich es im Ownership-Bereich da auch noch weiterentwickeln? Welche nächsten Level werden wir im Privat-PKW sehen? Welches werden wir eher im Bereich Robotaxi gehen? Jetzt letzte Woche hat Tesla damit gestartet mit seinem eigenen Robotaxi. Und das wird auch eine spannende Diskussion, die muss ja Hand in Hand gehen, also die muss ja mit zusammengedacht werden am Ende des Tages. Und wird spannend sein zu sehen, wie sich das jetzt vor allem bis nächstes Jahr auch entwickelt. Also ich glaube, dieses und nächstes Jahr werden nochmal, wir haben es zwar schon oft gesagt, aber nochmal ganz kritische Jahre, auch unter der gegebenen wirtschaftlichen Lage, wie sich das jetzt weiterentwickelt ob man da auch so ein bisschen aus der Talsohle, in der sich die Autoindustrie momentan bewegt, auch rausbewegen kann.
Ja. Ich habe jetzt noch, Jannik, noch einen kleinen Aspekt mitgebracht, der nochmal ganz gut so ein bisschen die Diskussionen, die wir heute geführt haben, inklusive eigentlich deinem Kniff mit dem Smartphone, mit dem du eingestiegen bist, nochmal so ein bisschen abrundet, weil wir haben jetzt zusammenfassend irgendwie viel darüber gesprochen, dass man natürlich all die Dinge vorwettbewerblich all das, was standardisierbar ist in der Branche, im Bereich Software auch standardisieren sollte, um am Ende dann dort etwas draufsetzen zu können, was dann am Ende doch wieder wettbewerbsdifferenzierend ist und sein kann, aber sich eben auf genau das zu konzentrieren. Und vielleicht zum Abschluss, Jannik, der heutigen Folge nochmal ein kleines Update. Wir haben vor einigen Folgen, ich glaube vor 4, 5 Folgen ungefähr muss das gewesen sein, über Apple CarPlay Ultra gesprochen. Und darüber, dass Apple jetzt eben auch die anderen Bildschirme, das Cockpit und auch viel auf das Thema ja, viel tiefer einsteigen will, auch was Fahrdaten angeht, was Fahrerassistenzdaten angeht, um eben wirklich eine Steuerungssoftware draufzusetzen, die weit über das Thema Infotainment hinausgeht. Und da jetzt eine ganz spannende Entwicklung, weil nämlich gerade in der vergangenen Woche jetzt einige Stimmen laut geworden sind in der Branche, die jetzt tatsächlich die Einführung von Apple CarPlay Ultra ablehnen. Mhm. Kurze Zusammenfassung, Aston Martin war der erste Hersteller, der schon angekündigt hat, es einzusetzen und da auch schon erste Tests, glaube ich, schon fährt. Hyundai, Kia, Genesis hatten angekündigt, Apple CarPlay Ultra zu unterstützen, und auch Porsche hat angekündigt, CarPlay Ultra in Modelle integrieren zu wollen. Aber, und das ist jetzt so das große Aber, vor allem viele weitere große OEMs, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar, Renault, haben jetzt alle miteinander angekündigt, Apple CarPlay Ultra nicht einsetzen zu wollen. Mhm. Genau aus den Gründen, die wir auch in der Folge, kann man ja nur noch mal darauf hinweisen, wir wollen jetzt nicht zu stark jetzt nochmal darauf eingehen oder die Geschichte nochmal nacherzählen, da kann man natürlich alle nochmal dazu einladen, die Folge nochmal anzuhören. Aus den genannten Gründen, über die wir auch schon sinniert haben, ja, es ist natürlich ein Kontrollverlust über das Infotainment-System, darüber natürlich aber auch, wer am Ende Zugriff auf welche Daten bekommt. Es ist ein Datenschutzbedenken natürlich. Und es geht eben auch darum, dass man eben genau diese differenzierenden Merkmale, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch selbst aufsetzen möchte, dass man es schon schaffen möchte. Ich erinnere mich da eben nochmal an, dass auch damals hatte ich es zitiert im Gespräch mit Magnus Östberg, der gesagt hat, na, wir gehen schon davon aus, wir können eigentlich als Fahrzeughersteller schon ein Nutzererlebnis im Fahrzeug schaffen, was deutlich spezifischer das Fahrzeug auch versteht und auch den Nutzer eines Fahrzeuges versteht. Wir sind selbstbewusst genug, bei Mercedes-Benz ein Nutzererlebnis zu schaffen, was besser ist als Remote UIs. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, ja, nochmal als kleines Update, das rundet im Prinzip unsere Folge heute nochmal ab, weil es genau darauf eingeht, nämlich diese Erkenntnis, wir machen jetzt das, was standardisierbar ist, was austauschbar ist, machen wir gemeinsam. Und darauf setzen wir dann das, was wettbewerbsdifferenzierend ist, was uns von der Konkurrenz unterscheidet, und lehnt in dem Fall dann aber gerade auch den Einsatz von solchen One-Fits-All-Betriebssystemen wie dann Apple CarPlay oder in dem Fall Apple CarPlay Ultra dann sogar ab.
Ja, spannend. Also das trifft eigentlich genau die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, dass man jetzt dann doch vielleicht wieder in eine andere Richtung geht und doch wieder auch stärker auf eigene Lösungen setzt und dann eben auch die Frage vielleicht am Ende des Tages beantwortet, freut man sich dann in Zukunft auch auf ein Over-the-Air-Update, was dann ins Fahrzeug eingespielt wird und mir neue Funktionalitäten bietet, die dann nicht über Apple oder über Android kommen. Das werden wir dann sehen. Ich würde mal die These aufstellen, momentan ist es noch nicht so, und die Schweißausbrüche, die ich eingangs angesprochen habe, die gibt es vielleicht auch an einer anderen Stelle noch. Spannend wird sein, wie das sich jetzt entwickelt. Ja, Pascal, dann danke ich dir an dieser Stelle für die heutige Diskussion um das SDV, um das Fahrzeug der Zukunft, und dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche wieder.
So ist es. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.